Bibelheise.
Man könnte sagen, dass die Bibel eine Milchkaffeetheologie enthält. Wieso? Nun, die meisten von uns genießen wohl gern eine Tasse Kaffee mit Milch. Versucht doch mal, nachdem man die Milch in den Kaffee gegossen hat, beide wieder zu trennen.
Ich bin Carlos Waldo und ich grüße Sie ganz herzlich auch heute. Und hier ist wieder die Bibelreise, liebe Hörer. Also bitte, alle einsteigen für ein weiteres Erlebnis. Wir erreichen hier jetzt das vorletzte Kapitel der Apostelgeschichte. Und zwar zusammen mit Paulus und seinem Missionsteam mitten in einem lebensgefährlichen Sturm. Professor Luis Ayón befasst sich hier mit den Gefahren, denen Paulus auf seiner Reise nach Rom begegnet ist. Unser Thema heute lautet: Unsere letzte Reise. Wir haben bei uns in der Kirche einen Spruch, der lautet: Erzähl Gott nicht die Größe deiner Nöte, sondern erzähl deiner Not die Größe deines Gottes. Wir sind bereits in Fahrt, also Achtung!
Liebe Hörer, wir haben vor vielen Jahren unsere letzte Reise unternommen, würde unser geschätzter Arzt Lukas zusammen mit dem Apostel Paulus sagen. Die Apostelgeschichte nähert sich dem Ende und hier haben wir den Bericht der letzten Reise in diesem einzigen Geschichtsbuch des Neuen Testaments. Wie bereits erwähnt, schreibt man das Jahr 59. Paulus saß von 57 bis 59 gefangen in Caesarea. Und als er merkte, dass seine Ankläger ihn nach Jerusalem überführen wollten, um ihn dort irgendwie umbringen zu können, beruft sich Paulus auf den Kaiser, denn als römischer Bürger hatte er das Anrecht, in Rom vom Kaiser selbst gerichtet zu werden. So reist nun Paulus nach Rom, seine letzte Reise in der Apostelgeschichte. Der Bericht in der Heiligen Schrift lautet: Als beschlossen war, dass wir nach Italien reisen sollten, wurden Paulus und einige andere Gefangene einem Hauptmann des kaiserlichen Regimentes namens Julius übergeben. So betraten wir ein adramitisches Schiff, das einige Orte der Provinz Asien anfahren sollte, und machten uns auf die Fahrt. Aristarchus, ein Mazedonier aus Thessalonich, begleitete uns dabei. Sie bezogen also ein Schiff aus einer Stadt namens Adramitis und fuhren von Caesarea ab. Anwesend waren auf jeden Fall Lukas, Paulus und Aristarchus, der ebenfalls im Text erwähnt wird. Und wo ging es auf dieser letzten Reise entlang? Der Text beschreibt das recht klar. Als sorgfältiger Historiker beschreibt Lukas die Einzelheiten der Reise. Laut Vers 3 fuhren sie an Sidon vorbei. Sidon befand sich in dem ehemals Phönizien genannten Land. Tyros, Byblos und Sidon waren die wichtigsten Städte jener Gegend, die heute als Libanon bekannt ist. Weiter heißt es dann, dass Julius sehr freundlich zu Paulus war und ihm gestattete, seine Freunde zu besuchen, damit diese ihn versorgen könnten. So fuhren sie von Sidon nördlich an Zypern vorbei, jener bekannten Insel, die Paulus auf seiner ersten Missionsreise besucht hatte. Der Text berichtet hier, dass dies nötig war, weil sie Gegenwind hatten, der die Schifffahrt behinderte. Daraus kann man schließen, dass dies bereits im zweiten Halbjahr 59 geschah. Nachdem sie auf hoher See an Zilizien und Pamphylien entlang gefahren waren, haben wir in Myra in Lycien angelegt. Wenn wir uns das auf der Landkarte vorstellen, dann sehen wir, dass sie nach Norden nahe an Kleinasien entlang fuhren, dem Gebiet, das Paulus auf seiner ersten Missionsreise besucht hatte. Für heutige Begriffe waren sie etwa mitten an der Türkei, wo sie auf ein anderes Schiff umstiegen. Der Hauptmann fand dort ein Schiff aus Alexandria, das nach Italien fahren sollte, und schiffte sich mit uns dort ein. Es lohnt sich zu erwähnen, was man über jene Schiffe aus der berühmten Stadt Alexandria in Ägypten weiß. Diese Schiffe versorgten die Stadt Rom reichlich mit Weizen und Lebensmitteln aus dem Nildelta-Gebiet, denn Rom war damals die größte Stadt und der Mittelpunkt der Welt. Nachdem sie dann viele Tage lang nur mit Mühe vorangekommen waren, erreichten sie unter allerhand Schwierigkeiten Knidos. Und wieder hinderte sie der ungünstige Wind an der Weiterreise. So fuhren sie südlich an Kreta gegenüber Salmone vorbei. Unter Schwierigkeiten fuhren sie an der Küste der Insel entlang und kamen schließlich an einen Ort namens Schönhafen auf Kreta. Damit waren sie auf ihrer Reise nach Rom schon recht weit vorangekommen. Sie hatten aber auch viel Zeit verloren und die Schifffahrt begann gefährlich zu werden. Die Aussage von Vers 9 ist dabei sehr bedeutend, denn es heißt dort, dass das Fasten bereits vorüber war. Was war das für ein Fasten? Es war jenes des Versöhnungstages Yom Kippur im Oktober. Daraus geht klar hervor, dass man sich im zweiten Halbjahr befand, mitten im Oktober des Jahres 59. Da warnte Paulus die gesamte Schiffsbesatzung vor den Gefahren einer Weiterfahrt, die ihnen großen Schaden verursachen könnte, aber der Hauptmann achtete nicht auf Paulus und ordnete die Weiterreise an. Da der Hafen nicht zum Überwintern geeignet schien, heißt es in Vers 12, entschied die Mehrheit weiterzufahren in der Hoffnung, Phönix zu erreichen, um dort zu überwintern. Das war ein Hafen auf Kreta. Da man bereits im Oktober war, begann es kalt zu werden und in dieser Jahreszeit wurde die Schifffahrt schwierig. Sie waren aber optimistisch und beschlossen, noch etwas weiterzufahren. So lichteten sie die Anker und fuhren weiter unter Kreta hin. Dann überraschte sie ein starker Nordostwind und der Sturm zerrte das Schiff an einer kleinen Insel namens Klauda entlang. Nur mit Not konnten sie das Beiboot einholen, heißt es in Vers 16, und sie fuhren weiter, konnten aber nicht gegen den Sturm ankommen. Der Text berichtet alle Einzelheiten. Nun begannen sie in Seenot die Ladung ins Meer zu werfen und die Lage wurde immer schlimmer, denn nun war alles bewölkt. Man sah viele Tage lang weder Sonne noch Mond noch Sterne und sie verloren schon die Hoffnung, überhaupt noch davon zu kommen. Da meldete sich Paulus und sagte, Leute, ich habe euch gesagt, dass wir nicht von Kreta abreisen sollten. Nun aber sollt ihr wissen, dass niemand hier ums Leben kommen wird. Nur das Schiff wird verloren gehen. Ermuntert euch. Ein Engel Gottes hat mir gesagt, dass ich noch vor den Kaiser treten soll. Darum also ermuntert euch, Leute. Wir müssen an eine Insel kommen. So zeigt Gott, dass er auf dieser letzten Reise von Paulus nach Rom auch mitten in den größten Widerwärtigkeiten weiterhin alles in Händen hält. Laut Vers 27 wurden sie bereits 14 Tage lang auf dem Adriatischen Meer hin und her getrieben, als sie mitten in der Nacht merkten, dass sie nah an Land waren. Sie warfen das Lot und maßen eine Tiefe von 37 Metern und etwas später 27 Meter. Da sie fürchteten, gegen die Felsen geworfen zu werden, warfen sie am Heck 4 Anker aus und warteten unter Gebet den Anbruch des Tages ab. Vers 30 berichtet dann, dass die Matrosen unter dem Vorwand, am Bug Anker auszuwerfen, das Beiboot herunterließen. Darauf sagte Paulus, wenn diese Männer nicht an Bord bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Da kappten die Soldaten die Seile, an die das Beiboot gebunden war, und ließen es fallen. Paulus drängte auch darauf, dass alle sich stärken sollten und sagte, ihr müsst etwas essen, sonst werdet ihr nicht überleben. So nahm er Brot, dankte in Gegenwart aller dafür, brach es und begann zu essen. Das ermunterte auch die anderen und sie aßen ebenfalls. Und wenn man nun das ganze Bild betrachtet, ist das doch erstaunlich. Wir meinen immer, im Altertum sei alles rückständig und primitiv gewesen. Aber jenes Schiff hatte immerhin 276 Leute an Bord, wie es unser geschätzter Lukas sorgfältig in Vers 37 festgehalten hat. Nachdem sie nun gegessen hatten, warfen sie den Weizen ins Meer, um das Schiff zu erleichtern. Als der Morgen anbrach, erkannten sie das Land nicht, aber sie sahen eine Bucht mit einem Strand und entschieden, wenn möglich, das Schiff dahin zu steuern. Sie kappten die Anker und überließen sie dem Meer und lösten die Seile, die das Steuer festbanden. Und so lenkten sie das Schiff in Richtung Strand. Das Schiff lief auf Grund und der Bug saß fest. Die Gewalt der Wellen zerbrach das Heck und die Soldaten wollten die Gefangenen töten, damit keiner sich ins Meer würfe und zu fliehen versuchte. Der Hauptmann aber wollte Paulus schonen und hinderte sie daran. Dann befahl er, dass alle, die schwimmen konnten, als Erste abspringen sollten, um an Land zu schwimmen. Alle anderen sollten sich an Brettern oder Bruchstücken vom Schiff festhalten. Auf diese Weise geschah, was Paulus vorausgesagt hatte, und alle konnten sich an Land retten. Liebe Hörer, wenn das keine spannende Geschichte ist. Die Heilige Schrift ist wirklich nicht langweilig. Dies war also die letzte Reise von Paulus. Er befindet sich auf dem Weg nach Rom, weil er sich auf den Kaiser berufen hat. Alles scheint schief zu gehen und er selbst könnte dabei sogar ertrinken, aber Gott beherrscht alles. Paulus wird nun weiter tun, was Gott von ihm will, und hier am Ende der Apostelgeschichte in Rom Christus bezeugen. Dabei könnten er und Lukas sicher behaupten, dass das ihre letzte Reise gewesen sei. Musik.
Das Abenteuer geht nun weiter mit den Fragen über Kapitel 27, schon am Ende der Apostelgeschichte. Ich habe den ganzen Bericht aufmerksam mit all seiner Darstellung, den Einzelheiten und den Beschreibungen verfolgt. Können wir über diesen geschichtlichen Bericht Gewissheit haben? Ist das auch alles wahr?
Nun, der christliche Glaube beruft sich darauf, dass alles, was die Bibel behauptet, wahr ist. Und wir sollten uns darüber Gedanken machen. Wenn zum Beispiel die Leiche Christi Jesu gefunden worden wäre, würde das gesamte Christentum unsinnig. Und was Lukas betrifft, ist er mit seinen genauen Einzelheiten der beste Historiker des Neuen Testamentes. Es ist schon beeindruckend, wie er das tut. Wir blieben so und so viele Tage an jenem Ort, am so und so vielten kamen wir dorthin und stiegen auf ein anderes Schiff um. Ganz interessante Einzelheiten. Anfangs hielten das viele für unwahrscheinlich, und das ist noch gar nicht so lange her, dass es gelang zu bestätigen, dass durch die römische Weltherrschaft, durch die berühmte Pax Romana, auf dem Mittelmeer ein intensiver Seehandel herrschte, hauptsächlich in Richtung Rom. So ist das Schiff, mit dem Paulus fährt, ein ganz normales Handelsschiff, das Ware nach Rom bringen soll. Das hat man bestätigt. Es ist auch noch gar nicht so lange her, dass man an jenen Orten Reste von Schiffbrüchen gefunden hat, die beweisen, dass der Handel und die Seefahrt auf dem Mittelmeer noch intensiver war, als man dachte. So sind diese Beschreibungen in der Bibel durchaus glaubwürdig im Zusammenhang mit dem, was die Archäologie darüber herausgefunden hat.
Hier in Vers 9 heißt es gleich zu Anfang der Reise, dass das Fasten bereits vorüber war. Was bedeutet das? Worauf bezieht er sich hier? Hat das mit dem Judentum zu tun? Irgendeine Feierlichkeit?
Stimmt, der Text sagt eindeutig in Vers 9, dass das Fasten bereits vorüber war. Das war der sogenannte Fastentag. Es bezieht sich auf den Yom Kippur, ein im 3. Mosebuch näher beschriebener Tag, laut welchem einmal im Jahr alle Israeliten vor dem Herrn zu erscheinen hatten und buchstäblich ihrer Seele, der Nefesh, Leid zufügen sollten. Seele steht hier für den Menschen. Diese Stelle aus 3. Mose bedeutet, dass dieses Leid eben in einem Fasten bestand, als Anregung, sich Gedanken über das Leben zu machen. Heutzutage beachten die Juden weiter den Yom Kippur, und zwar 8 Tage nach Rosh Hashanah, dem jüdischen Neujahr. Und dank all diesen sorgfältigen Beschreibungen in der Apostelgeschichte riskieren einige Gelehrte sogar ein genaues Datum. Man meint mit guten Gründen, dass es sich um den 5. Oktober des Jahres 59 gehandelt hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass das stimmt, ist recht hoch.
Also, das Leben von Paulus war doch wirklich voller Abenteuer. Wo immer er auch hinkam, geschah etwas. Was war das nun für ein besonderer Wind in Vers 14? Manche Übersetzungen reden hier von einem gewissen Orakulon, einem Sturmwind.
Genau, und hier kann man sagen, dass der Wind das Schiff vor sich hergetrieben hat. Für viele Leute hat der Wind aber auch das Verständnis des Textes mit fortgeblasen, denn das Wort stammt aus dem Griechischen und ist schwer zu verstehen. Neuere Übersetzungen bezeichnen diesen Wind als Nordost, denn von dort her kommt er. Es ist ein starker Wind, eine Art Sturm, der das Schiff aus seiner Route reißt und all die Not mit sich bringt, die jenes Schiff, auf dem Paulus reiste, erlebte. Das ist also der genaue Sinn dieses Nordostwindes.
Nun sind hier noch einige schwer verständliche Aussagen. Paulus behauptet, ein Engel Gottes habe ihm das Überleben aller Leute auf dem Schiff verheißen, aber die Leute mussten sich schon richtig verhalten, damit das auch geschah. Ich meine hier die Verse 31 bis 36. Wenn doch der Engel das verheißen hatte, warum erwartete dann Paulus ein angemessenes Verhalten der Leute?
Nun, so ist halt das Leben und die Wirklichkeit, und die Apostelgeschichte beschreibt das recht klar. Die Apostelgeschichte zeigt immer wieder, dass alles zweckmäßig abläuft, weil die Gemeinde strategisch und planmäßig handelt und die beste Richtung einschlägt. Paulus sucht Städte auf, die strategisch günstig liegen, aber letztlich geschieht doch alles durch Gottes Macht und das Wirken des Heiligen Geistes. Man könnte hier sogar sagen, dass die Bibel eine Milchkaffeetheologie vertritt. Wie macht man das denn? Die meisten trinken doch gerne einen guten Kaffee mit Milch. Nachdem man den Kaffee mit der Milch in der Tasse vermischt, kann man ja mal versuchen, beide wieder zu trennen. Es sei denn, da sind noch Kaffeebohnen. Wenn er aber flüssig und schmackhaft ist, dann bildet sich eine einheitliche Mischung. So ist unser Leben. Die Dinge geschehen durch unsere freie Entscheidung, aber auch ganz und gar durch die absolute Herrschaft Gottes. Man kann nicht das eine leugnen, um das andere zu fördern. Beides stimmt. Gott hatte durch den Engel zugesichert, dass niemand sterben würde, aber die Leute mussten auch etwas tun, was sie konnten, um nicht umzukommen. Beides geschah. Gott schenkte Paulus Erfolg. Sie befolgten die Worte und den Rat von Paulus und Gott griff ebenso ein und bewahrte das Leben aller. Das ist die geheimnisvolle und unverständliche Weise, wie sich unser Leben abspielt. In Freiheit und gleichzeitig mit der Herrschaft Gottes hinter allem, was geschieht.
Aha, darum geht es also, nicht wahr? Stellung beziehen und ein Stück Brot essen, das tut gut. Nun heißt es hier, dass die Schifffahrt an sich gefährlich war. Warum das? Hatte das Schiff irgendeinen Mangel? War es vielleicht minderwertig?
Deine Fragen kommen auch wie die Wellen. Die Lage hier war folgende. Sie bestiegen erst ein Schiff und stiegen später auf ein anderes um. Dass es sich um ein alexandrinisches Schiff handelt und 276 Leute an Bord waren, ist recht bedeutsam. Das war nicht irgendein Kahn. Dabei muss man bedenken, dass es zu jener Zeit keine Kreuzfahrten auf dem Mittelmeer gab mit Leuten, die spazieren fuhren, um die griechischen Inseln kennenzulernen. Diese hier kommen von den griechischen Inseln, aber unter viel ungünstigeren Umständen. Jene Schiffe waren Frachter und die Leute wurden zusammen mit der Fracht befördert. Das Problem war aber nicht das Schiff, sondern die Jahreszeit. Laut den Römern war die Schifffahrt etwa ab Mitte September gefährlich und ungünstig. Schon von ihrer Abfahrt von Caesarea an und dann nach Sidon erwähnt Lukas widrige Winde. Es war bereits widerwärtig. Man sagte, dass ab Mitte November eine Schiffsreise an Wahnsinn grenzte. Es ging einfach nicht und es wäre Unsinn, darauf zu bestehen. Es war eben die Jahreszeit und es hieß darum, wir müssen irgendwo an Land gehen, um dort zu überwintern. Wie bekannt, dauert der Winter auf der nördlichen Halbkugel etwa von Dezember bis März. Die Jahreszeit war ungünstig und so können wir, menschlich gesprochen, von einem Unfall reden.
Sehr schön. Und nun auf zur Anwendung dieser Betrachtung.
Heute ging es auf der Bibelreise um Apostelgeschichte 27 und unser Thema lautete unsere letzte Reise. Diese letzte Reise von Paulus, Lukas und ihren Gefährten ist lange her. Liebe Hörer, dieser Bericht der letzten Reise nach Rom hat uns viel zu sagen. Der Dienst für Gott ist nie langweilig. Das Christenleben ist schon spannend. Oft verstehen wir die Absichten Gottes nicht, aber trotz widriger Umstände kommt Gott dabei immer zu seinem Ziel.
Ich bin Carlos Waldo und möchte Ihnen sagen, ja, hier ist das Ende eines weiteren Abschnitts der Bibelreise. Im nächsten Programm haben wir dann den Abschluss der Bibelarbeit über die Apostelgeschichte. Hier an diesem Sender zur gleichen Uhrzeit.